Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und zu wirklich für unsere, für uns sehr, sehr ungewöhnlichen Zeit morgens, 10.52 Uhr am Donnerstagmorgen, zeichnen der Thomas und ich auf. Aber irgendwie müssen wir das Geschehene von gestern möglichst schnell verarbeiten. Deswegen haben wir das heute Morgen gemacht. Außerdem passt es irgendwie gut in unsere beiden Tagespläne. Und deswegen begrüße ich dich in München. Thomas, hallo.
Hallo und ja, schönen guten Morgen kann man fast noch sagen.
Guten Morgen. Ja, das kann man um die Zeit noch sagen. Was war das für eine Etappe gestern? Mann. Obwohl eigentlich gar nicht so viel zu erzählen ist, aber also schon, aber auch wieder nicht. Ne? Also irgendwie ist es eine beeindruckende Etappe gewesen. Fangen wir mal mit der Etappe davor aber einfach mal an. Wann war Ruhetag?
Am Montag.
Montag. Ja, ich bin komplett durch. Ruhetag. Ja, ich bin komplett. Wenn Montag nicht Ruhetag ist, ist der Hoffer wird, dann läuft es hier nicht. Also, wir sprechen über die Etappe vom vergangenen Montag. Wir hatten am Sonntag aufgezeichnet. Etappe Montag. Vorher noch vielleicht mal, wie immer kurz als Update der Zwischenstand. Im Gesamtklassement lag Primož Roglič vor Alejandro Valverde, Tadej Pogačar, Miguel Ángel López, Quintana, Rafael Majka schon mit 2 Minuten Rückstand dann auf Quintana. Das waren so die ersten 6, wo man sagen konnte, um die dreht es sich. Und dann kam die Etappe Nummer 16, vergangenen Montag. Wir hatten viel rumspekuliert, überlegt, was könnte das geben, was wird das werden. War eine Etappe mit einem sehr, sehr langen Anstieg am Ende, der aber eher so ein Rolleurberg war. Also nichts wirklich, wirklich Steiles. Und ich muss sagen, war jetzt keine Etappe, die einen vom Hocker gehauen hat, aber durchaus da so das andere Zunge schnalzen, mich hat zu veranlassen lassen.
Ja, also wir hatten viel davon erwartet von der Etappe, hat vielleicht nicht das Ganze gehalten, was wir uns da versprochen hatten, aber die Favoritenteams hatten ihre Helfer vorne platziert in der Spitzengruppe und die haben dann aber irgendwann freie Fahrt bekommen, weil hinten man sich noch nicht zugetraut hatte, schon vor dem Schlussanstieg was zu probieren und in dieser Spitzengruppe, die da vorne war, war die Astana-Mannschaft ganz klar das überlegene Team mit Vogelsang und Luis Leon Sanchez, die im Finale in diesem Schlussaufstieg irgendwann grünes Licht bekommen haben von der sportlichen Leitung und das Rennen ja so hart gemacht haben, dass im Prinzip nur noch 5 Leute in der Lage waren, um den Sieg zu fahren, nämlich Vogelsang, Georg Gegenhardt, Sanchez, Knox und Brambilla. Vogelsang ist damit Brambilla weggefahren, konnte den auch noch irgendwann stehen lassen und hat sich den ersten Grand Tour-Etappensieg seiner Karriere gesichert.
Hättest du mir vorher gesagt, wie viele Grand Tour-Siege hat Jakob Fuglsang schon, hätte ich eigentlich gesagt, also ich wüsste jetzt spontan, kommt mir keiner in den Sinn, aber so 1, 2 wird er bestimmt schon mal abgestaubt haben in seiner langen Karriere oder mitgenommen haben, so im Vorübergehen, ne? 34 jetzt. Und hat ja durchaus ne, so diese kleineren Unfahrten immer was gewonnen, aber wie wir schon gesagt haben, auch nie sich so richtig bei den langen Geschichten durchgesetzt. Aber dass er bisher noch nie eine Grand Tour-Etappe gewonnen hat, war mir neu. Also hat mich überrascht, diese Information.
Ja, er hat zwar 2-mal das Kriterium du Dauphiné gewonnen, aber noch nie eine Etappe bei einer Grand Tour. Und ganz formidabel gemacht von der Astana-Mannschaft, dass Sanchez da erstmal alle ans Limit geführt hat und Fuglsang die dann entscheidende Attacke setzen konnte. Und ein bisschen unglücklich vielleicht für Tao Geo Gegenhardt, der wie schon zuvor wieder mal dem nur das Nachsehen blieb um wenige Sekunden. Aber da macht es auch taktisch ein bisschen ungeschickt. Er schafft es immer, seine Mitfahrer da irgendwie zu verärgern. Und somit versalzt er sich da selbst die Suppe.
Ja, und passt ja auch zum Team Ineos, das etwas unglückliche Auftreten. Also ist irgendwie symptomatisch für Team Ineos bei der diesjährigen Vuelta.
Ja, und bei den Favoriten ist dann doch noch einiges passiert in dem Schlussaufstieg. López und die Astana-Mannschaft haben hinten doch noch was probiert. Der hatte dann attackiert. Und ja, bei diesem ersten Angriff konnte zunächst auch nur Tadej Pogačar mitfahren. Selbst Roglič hatte da ein paar Probleme. Aber der hat dann mit einem kontinuierlichen Tempo irgendwann diese Lücke schließen können. Und dann hat sich gezeigt, dass Valverde an dem Tag nicht seine beste Form aufwies.
Ja, der hat sich wie viel eingefangen an dem Tag? So eine halbe Minute, muss man sagen, sich eingefangen ist dann mit Rafael Majka reingekommen. Habe ich jetzt irgendwas komplett verdattelt? An dem Tag hatte doch auch Quintana wirklich
nicht sein allerbestes. Quintana ist ganz früh abgefallen. Ja, ne? Also der hatte schon Probleme, als noch zwei Astana-Helfer vorne in der Führung waren.
Und da muss ich ja sagen, als ich das mit, als ich das mir das abends dann so angeschaut habe, ne, im Real Life, hatte mich nicht der Chris ausgelacht am Sonntag, als ich sagte, warten wir mal auf, was mit Maika noch ist? Weil der hat sich dadurch, dass er, nun gut, er hat nicht groß attackiert, er ist mit Valverde mit reingefahren, ne, hat er jetzt nicht irgendwie massenhaft Zeit rausgeholt. Aber immerhin mal wieder ein Plätzchen nach vorne und war dann schon auf dem 5. Platz, nachdem Quintana zumindest an dem Tag sich was eingefangen hat. Ja, und zwar im Sinne von Zeit. Ja, und da dachte ich noch so, ach, komm, pff, ne? Also wer weiß, vielleicht ist das dann doch irgendwie.
Ja, aber mehr durch die Schwäche von Quintana natürlich als durch eigene herausragende Leistung, ist einfach ein konstantes Rennen gemacht.
Ja, natürlich, aber wie viele Fahrer profitieren nur von den Schwächen anderer? Ne? Also
klar, du musst es kann ja auch mal so deine Leistung über 3 Wochen bringen.
Genau, es kann ja auch die eigene Stärke sein, zu sein, keinen schwachen Tag zu haben. Zwar keinen extrem guten, aber ne, mit keine Fehler machen, hat ein anderer 7 Toursiege fast geholt. Insofern, ja, da ist das schon, da ist es auch schon eine Leistung. Ach, guck mal an, gerade kriege ich einen Anruf vom Handwerker. Für die Hörer jetzt relativ uninteressant, aber ich habe mich heute mit Handwerkern rumgestritten, die sich auch ewig nicht gemeldet haben. Da gehe ich jetzt auch nicht mehr ran. Jetzt ist auch mal gut.
Ja, aber das ist das, was wir, oder ich schon öfter gesagt haben, diese Art von Anstiegen, die so lange und gleichmäßig sind, die liegen Valverde nicht so. Der mag eher die kurzen und steilen Rampen.
Ja, der Zeitraum ist einfach zu lang, denke ich mal, in seinem Alter dann auch diese konsequent lange, stetige Leistung zu bringen. Dienstag war dann Ruhetag. Ich denke mal, das, was an Meldungen vom Ruhetag dann so rausgekommen ist und rausgegangen ist, werden wir am Ende der Sendung als Sonstiges verbuchen.
Ja, vielleicht noch die Situation im Klassement
danach. Ach so, habe ich das vergessen? Entschuldigung.
Weitestgehend unverändert. Also Roglic nach wie vor vor Valverde, aber jetzt 2 Minuten 48, dann Pogacar 3,59, Miguel Angel Lopez 3,42, Pogacar, Miguel Angel Lopez 3,59, dann Maika einen Platz gut gemacht, 7,43 auf Platz 5 vor Quintana und ansonsten in die Top 10 unverändert.
Ja, also ist da diese Lücke, die zwischen Miguel Angel Lopez Miguel Angel Lopez und Rafael Maika, die ist quasi geblieben, nur Quintana ist quasi noch dahinter gefallen. Das heißt, wir haben immer noch diesen Abstand von rund 3 Minuten 40 zwischen Lopez und Maika. Also dieser Gap ist sozusagen jetzt nach Platz 5 gewesen.
Und wir haben es lange herbeigeredet, das Bergtrikot hat an dem Tag den Besitzer gewechselt von Angel Matraz zu Geoffrey Bouchard, der in der Spitzengruppe war an dem Tag und sich gegen Matraz aus der Spitzengruppe durchsetzen konnte.
Ja, endlich. Also nein, nicht, dass ich es ihm nicht gegönnt hätte, aber ich glaube, er ist da auch nicht ganz traurig gewesen. Obwohl ich gestern noch gesehen habe, ne, er hat sich also via, keine Ahnung, Twitter, Instagram oder so, er hat sich via Social Media gemeldet und will jetzt doch nochmal um das Trikot kämpfen. Schöne Geschichte. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Etappe, die wahrscheinlich auch, wenn man an die Vuelta 2019 denkt, wohl die wird, die einem als erstes einfällt. Und zwar, die Etappe von gestern, 220 Kilometer. Ein bisschen hügelig, aber jetzt keine großen Schwierigkeiten, dachte man vorher. Ich weiß gar nicht, ob du den Wind vorher ins Spiel gebracht hast. Ich sage jetzt einfach ja, weil es dir gut zu Gesicht steht, aber so richtig weiß ich es auch nicht. Und es war eine Etappe, wo wir jetzt gesagt haben, ja, vielleicht Ausreißer, ne, aufgrund des einen Hügels, der da so nach rund 80% kommt, bei Kilometer 100 irgendwas, was ich nicht lesen kann. Aber so richtig was erwartet haben wir da nicht. Und dann kam es aber wirklich komplett anders als gedacht.
Ja, wir haben ja beim letzten Mal gesagt und auch schon ein bisschen abgeglichen, die Profile, also auf der Vuelta-Seite sieht es ja relativ harmlos aus, die Etappe, aber bei Pro Cycling Stats geht es da im Prinzip den ganzen Tag so zickzackmäßig nur rauf und runter und da ließ sich schon erahnen, dass da ja einiges möglich gewesen wäre und wie so oft nach einem Ruhetag spielt das Rennen ganz oft verrückt und ja, es war einfach eine epische Schlacht gestern, also sowas. Wenn man an das Jahr 2019 in 5 Jahren zurückdenkt, dann wird man sich an diese Grand Tour-Etappe wahrscheinlich erinnern. Weil selbst die Fahrer haben gesagt, Philipp Gilbert, 17 Jahre Profi, hat gesagt, I've never done a run like that before zu dieser Etappe. Also 220 Kilometer Zeitfahren mit über 50 km/h im Schnitt. Also es war den ganzen Tag zunächst Rückenwind quasi Seitenwind von hinten, also der leicht von hinten geschoben hat und dann im Finale Rückenwind. Deshalb war die Etappe auch so schnell, aber es ging von Kilometer Null im Prinzip los, ging das Feuerwerk los und da war eine Gruppe mit 43 Fahrern weg. Also das war schon keine Ausreißergruppe mehr, das war ein Drittel des Pelotons, das weggefahren war. Und die Leute, die da vorne drin waren, das hat halt dieses Puzzle sozusagen zusammengesetzt, dass also die Ingredienzien, die nötig sind, um so eine Etappe zu kreieren, dass da so Leute drin sind. Zum einen die fast die komplette De König Quickstep Mannschaft, Quintana, Keldermann, die dann jeweils noch mit einigen Helfern und dazu noch ein Mann wie Sam Bennett und andere schnelle Leute, die auch ein Interesse daran hatten, diese Gruppe am Laufen zu halten. Und normalerweise ist es ja sehr schwierig, so eine große Gruppe zu organisieren. Aber dadurch bedingt, durch die Zusammensetzung, war es halt möglich, möglichst schnell dann Vorsprung rauszufahren. Und viele Klassementsfahrer haben sich dann auf dem falschen Fuß erwischen lassen. Und so war das ein brutales Ausscheidungsfahren, was über 200 Kilometer stattfand, was wir so in dieser Art und Weise lange nicht gesehen haben.
Ja, also in der Tat, also es war zwischendurch mal, ich habe es gestern Abend aufgrund der, ich sag mal, bevor die Bilder, TV-Bilder überhaupt kamen, hattest du schon geschrieben, episch, was hier gerade passiert, und deswegen habe ich mir gestern Abend dann die Zeit genommen, ich glaube noch 2,5 Stunden nachzugucken. Zwischendurch hieß es mal, die sind gerade 45 Minuten vor dem errechneten besten Schnitt. Ja,
und das war auch so, dass eigentlich Live-Bilder von der Etappe erst ab 15 Uhr eingeplant waren vom Host-Broadcaster, also von der übertragenen Fernsehanstalt, weil gut, bei einer normalen Flachetappe, wenn du das von Anfang an übertragen hättest, wäre es wahrscheinlich gähnend langweilig gewesen, aber selbst die sind dann eine halbe Stunde früher, haben die ihre Helikopter losgeschickt, um das dann doch noch zu zeigen, dieses Spektakel. Und das war, also man hofft immer darauf, dass sowas mal passiert, dass so ein Rennen außer Kontrolle gerät, und es passiert alle 4-5 Jahre mal. Also es gab mal eine ähnliche Etappe bei der Vuelta 2016 nach Nevegal, wo die Etappe nur 100 Kilometer lang war, Contador und Froome am Anfang gleich attackiert haben und die halbe Sky-Mannschaft aus der Karenzzeit fiel.
Ja, aber sowas habe ich, der eben auch schon das ein oder andere Rennen gesehen hat, auch noch nie gesehen. Es war dann so, also es gibt auch, wenn man es ehrlich sagt, so viel ist gar nicht passiert, ne? Also als einmal die Situation stand, die Truppe ist vorne irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, sagen wir mal 30 bis 35 Fahrer, ist einfach Vollgas gefahren die ganze Zeit. Irgendwann hatte man sich auch daran gewöhnt, dass sie die ganze Zeit mit 50 bis 60 km/h auch mal zwischendurch 68 und 70 gefahren sind. Ne? Die bretterten vorne rum, hinten hatte sich das auch alles so eingependelt auf so einen Abstand von 5 Minuten, 5 Minuten 40, 6 Minuten, irgendwie sowas immer um den Dreh.
Aber es stand die ganze Zeit auf Messerschneide. Also hätte beispielsweise Primoz Roglic einen Defekt gehabt, der hätte die Vuelta verloren.
Ja, das war Anspannung pur. Es passierte, es war einfach spannend aufgrund des, jede Sekunde hätte etwas passieren können. Also man saß da wirklich fast so mit Zähne, wie heißt das hier, Fingernagel kauen vom Fernseher. Er hätte Roglic einen Platten gehabt, der wäre weg gewesen. Er hatte keine Helfer mehr, irgendwie so 20, 30 Kilometer vom Ziel. Er war alleine in dieser Gruppe isoliert. Also das, was man als Gegner, als möglicher noch Kandidat fürs Podium oder sogar auf den Titel haben möchte. Man hat den Leader des Teams, den Träger des Roten Trikots, komplett isoliert in einer Gruppe von vielleicht, wie viel waren das noch, diese Gruppe? 25?
Die am Ende ins Ziel kamen, 15, 20 Leute. Ja. Also, und das auf einer Flachetappe und nicht auf einer Bergetappe.
Ich meine die Gruppe Roglic, also die Gruppe, auch 25, 30 Leute oder so ungefähr, oder?
Ja. Das könnte schon hinkommen.
Dort.
Aber es gab ja auch dann diesen einen Moment, wo halt alle Helfer von Roglic aufgeraucht waren.
Ja.
Und da, das fand ich halt sehr spannend. Also ohne die Schützenhilfe anderer Mannschaften hätte es nicht geschafft, das Trikot an dem Tag zu verteidigen, weil die Mannschaft war weg und dann hat er riesiges Glück gehabt, dass Astana ihn da gerettet hat.
Ich habe mich die ganze Zeit, also ich hätte gerne so Mäuschen gespielt in den anderen Autos. Ne? Ich hätte gerne gewusst, also die, um es genau zu benennen, Auto Astana, Auto Movie, weil die Movies spielten ja auch eine ganz komische Rolle. Quintana vorne mit, ich sage jetzt immer mal zwei, drei Helfern noch. Einerseits natürlich bestrebt, möglichst die Situation zu haben, dass er ausholen kann auf Valverde, auf Pogacar, auf Lopez und auf Roglic, auf alle. Aber gleichzeitig Valverde hinten auch, der für den es ja wirklich ein Fest gewesen wäre. Ich meine, da konnte ja auch keiner, kannst ja nicht mehr attackieren bei dem Tempo. Ne? Da, was willst du da noch machen? Da kannst du ja noch, nur noch irgendwie das Tempo so hochhalten und hoffen, dass der andere explodiert. Also die hinten haben dann auch, also Valverde und seine Helfer, das Tempo so hochgehalten in der Hoffnung, dass Roglic irgendwann rausfällt, was nicht passiert ist.
Nö, also, die haben also 40, 50 Kilometer vom Ziel eine Aktion gestartet, also die ich vollkommen nachvollziehen kann. Die haben an so einer Welle, also es war keine kategorisierte Bergwertung, einfach so eine Welle versucht, nochmal diese Favoritengruppe auseinanderzureißen, einfach mit der Intention und der Hoffnung, dass einige Helfer der anderen Teams da einfach völlig explodieren und nicht mehr zurückkommen und somit ja einfach keine Helfer mehr da sind und die Kapitäne selbst fahren müssen.
Mhm. Genau, das hat insofern geklappt, als Jumbo dann das Roglic alleine war, aber ihn losgeworden ist man nicht. Und dann hat man das einzige Vernünftige gemacht und hat gesagt, okay, wenn wir ihn jetzt hier nicht loswerden, dann beteiligen wir uns aber auch nicht groß an der Führungsarbeit, sondern machen das vorne bei Quintana und gucken, dass wir diesen möglichst weit, oder möglichst viel Zeit rausfahren lassen. Interessant hätte ich es gefunden, was passiert wäre, wenn ein Valverde defekt gehabt hätte oder ein Valverde nicht mehr gekonnt hätte. Ne? Also wenn er Helfer gebraucht hätte. Hätte man Quintana alleine vorne gelassen und hätte die Helfer zurückgerufen? Ich meine, die wären
niemals, weil die waren viel zu weit vorne. Das waren gut 6 Minuten.
Ja, ja.
Da hätte man vorne weitergezogen und hätte die Helfer nicht zurückbeordert, sondern er hatte ja, glaube ich, in der Gruppe bei Roglic auch noch einige
ja,
Leute
so
dabei, die
zwei, drei
zurückbeordert.
Ja. Weil du kannst ja auch wie viel schneller willst du noch fahren, um jemanden noch mal ranzufahren? Ne? Das, also ein Defekt wäre da mit Sicherheit für jeden Fahrer, der schneller.
Das wäre für jeden tut. In dem Fall ja der K.O.-Schlag gewesen. Ja. Also generell wahrscheinlich auch für
und Vuelta. Lopez hatte natürlich, Lopez und Pogacar, die hatten so ein bisschen die Sorge, dass sie vom Podium runter verlieren und einfach der Abstand
auf Quintana. Die wollten ihre Fälle gegen Quintana verteidigen und hatten auch das Glück, dass die Leute noch vorne in der Ausreißergruppe hatten, die sie dann zurückgepfiffen haben. Und deshalb war ja auch nur die Astana-Mannschaft hinten noch so stark vertreten, weil die Leute vorne hatten. Mhm. Und die haben dann im Prinzip für Roglic auch die Kastanien aus dem Feuer geholt.
Er hatte einfach das Glück, ne? Also das muss man, wie wir eben gesagt haben.
Klar, für ihn selbst ist ja nicht viel passiert an dem Tag. Er musste dann zwar auch selbst teilweise ein bisschen arbeiten und Kräfte aufwenden, aber Quintana hat sich jetzt wieder positioniert in der Gesamtwertung, aber für Roglic selbst, also der ist mit einem blauen Auge davongekommen.
Ja.
Und ja, wenn er das am Ende gewinnt, dann kann er einen ordentlichen Präsentkorb in Richtung der Astana-Mannschaft
geben. Ja,
aber also generell muss man sagen, taktische Meisterleistung der Movistar-Mannschaft gestern, Quintana da in die Gruppe einzuschleusen und auch von der König Quickstep, die eigentlich den Plan verfolgt hatten, so habe ich es hinterher verstanden, James Knox in die Top 10 zu fahren, was dann am Ende auch gelungen ist. Also sie wollten gar nicht mal so sehr auf den Etappensieg. Und James Knox, ja, der ist im Achter dann im Gesamtklassement danach gewesen, aber mit 7 Leuten dann in dieser Gruppe zu sein, das ist schon, zeigt schon, was die für eine mannschaftliche Klasse haben.
Ja, und sag mal schnell, Gilbert hat ja auch hinterher gesagt, ne, das war teilweise wie Mannschaftszeitfahren und dass sie sich gegenseitig den Rückengang freigehalten haben, sich gegenseitig motiviert haben, sich gegenseitig in dieser mit Sicherheit nicht leichten, bei dieser nicht leichten Fahrt, unterstützt haben, Moral, es ist auch Moral, nicht nur körperliche, sondern auch moralische Unterstützung und dann, das im Ergebnis dazu führte, dass das rausgekommen ist. Haben wir schon erwähnt, Philipp Gilbert gewonnen? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne?
Nee, also dieses Finale war ja an sich auch ganz spannend, weil es war allen klar, Sam Bennett ist der schnellste Mann in dieser Gruppe, aber der ist alleine, der ist isoliert und ja, mit 7 Quickstep-Leuten, die König-Leuten, die werden Katz und Maus mit ihm spielen im Finale und so kam es dann auch. Ja. Also das war dann zuerst Yves Lampard, der attackierte und da war dann schon so ein Stück weg und ja, da war Sam Bennett dazu gezwungen, seinen Sprint schon 500 Meter vor dem Ziel anzusetzen. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für Gilbert, zumal es noch leicht bergan ging. Der hat sich einfach ans Hinterrad gesetzt und gewartet, bis Bennett platt war und ist dann drüber gefahren.
Ja, also tat ihm auch ein bisschen leid für Stieber, hat er hinterher gesagt. Aber mei, also die Mannschaft hat den Sieg bekommen und das ist ja, was zählt bei diesem Sport. Und gestern auch schon jemand gesagt, glaube ich, der Parcours war gar nicht so unähnlich zum Weltmeisterschaftsparcours, zum WM-Kurs und damit wird Gilbert natürlich auch für diese Veranstaltung ganz weit vorne auf der Liste der Favoriten mit seiner Form derzeit. Hinten hat sich, wie gesagt, gar nicht, also da sind manche Leute dann, also die Top Ten wurden schon mehr als ordentlich durcheinander gewirbelt, einfach aufgrund der Tatsache, dass ja manche Fahrer aus den Top Ten jetzt rausgeflogen sind, die dann nur aufgrund von irgendwelchen Ausreißgeschichten drin waren. Andere wiederum, die heute halt oder gestern sich in der Ausreißergruppe gezeigt haben, sind deutlich nach vorne geflogen. Du sagst eben James Knox als bestes Beispiel. Und insgesamt Quintana von Platz 6, glaube ich, ja, 6 auf 2, Valverde von 2 auf 3, Pogacar von 3 auf 4, Lopez von 4 auf 5, Wilco Keldermann, der vorne drin war vom Team Sunweb,
hat ja, sich einer der, als der zweite Gewinner des Tages, Wilco ja. Keldermann, also auch sehr gut gemacht von Team Sunweb, die auch, glaube ich, 4 Leute in dieser Gruppe hatten, die ja das ganz, die ganze Zeit natürlich auch Vollgas gefahren sind für Keldermann und auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass diese Rennsituation so zustande kam.
Mhm. Ja, hat man auch zwischendurch gesehen, wie sie hinten zu viert quasi hinten dran hingen und sich besprochen haben, was passiert jetzt, was machen wir.
Dylan Teuns. Gerade natürlich so ein bisschen für Max Walscheid, der auch in der Gruppe war, dass der dann da sozusagen aufgeopfert wurde für den Etappensieg, dann keine Chance mehr hatte. Aber gut, klar, die Chancen von Keldermann im Klassement waren dann höher als der Sieg, als die Siegchancen von Walscheid auf der Etappe.
Und Dylan Teuns, auch einer der Sieger des Tages, von Platz 18 auf Platz 10 wieder nach vorne. Ja, also eigentlich, ne, das war auch so ein Ding, es hätte sehr, 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 sehr viel passieren können, wenn hier ein Defekt oder da nochmal ein bisschen schlechterer Tag oder. Aber bis auf den Sprung von Quintana gar nicht so viel. Aber nichtsdestotrotz eine Etappe wirklich, die man so noch nicht gesehen hat oder an die ich mich zumindest nicht erinnere in dieser Form. Und ganz große Werbung für die Vuelta und ihren Sport, muss man ja einfach sagen.
Zum Zungeschnalzen, ja, die Vuelta hält öfter mal solche Überraschungen bereit. Also 2012 gab es ja diese Etappe, wo Contador das Ding gedreht hat. Oder 2015, da kommen wir später noch dazu, gab es diese Etappe, wo Aru und Landa Tom Dumoulin am vorletzten Tag noch aus dem Trikot gefahren haben. Aber ich will nochmal auf Gilbert zurückkommen, auf eine Aussage, die er nach der Etappe getroffen hat. It wouldn't surprise me if there are a lot of chats tonight amongst the teams and a lot of desire for revenge on tomorrow's big mountain stage. Also ich glaube, bezieht sich da vor allem auf die Verlierer des Tages, nämlich Astana und Vereinigte Arabische Emirate, die jetzt gezwungen sind, aggressiver zu fahren, weil die natürlich ihren Podiumsplatz verloren haben an Quintana zunächst einmal und auch, ja, wahrscheinlich in gewisser Weise, obwohl sie ihm das Trikot gerettet haben, ein bisschen Wut auf Roglic haben, weil sie da natürlich jetzt dazu gezwungen waren zu arbeiten und da auf Revanche aus sind.
Ja, aber da muss ich sagen, Roglic ist jetzt in der Komfortabilität, also ne, wenn sich jetzt Astana und die Movies und oder die Vereinigten Arabischen Astanas sozusagen, um diese beiden Teams zusammenzufassen, mit den Movies zanken, kann Roglic eigentlich nur der lachende Dritte sein, ne? Weil egal was ist, wenn er sich jetzt hinten draufsetzt mit seinen Helfern, was soll da passieren? Also er ist ja jetzt wirklich in der komfortabelsten Position
überhaupt. Das Problem ist, also für ihn selber hat diese Etappe keine großen Auswirkungen gehabt. Das sollte in Ordnung sein. Aber seine Mannschaft, die wird das heute spüren. Also die sind den ganzen Tag Vollgasanschlag gefahren und die werden mit Sicherheit ihn nicht so unterstützen können, wie auch auf den anderen Etappen.
Aber das Team Jumbo war nicht das einzige Team, was gestern Vollgasanschlag gefahren ist. Der einzige, der an dem Tag nicht Vollgasanschlag gefahren ist, war wahrscheinlich Carsten Miegels in seiner Kommentatorenbühne. Ansonsten sind die
alle... Aber auch ein Fahrer wie Valverde, also die anderen mussten ja teilweise auch arbeiten. Der konnte sich einfach hinten drauflegen und musste nichts tun. Also für Valverde war das eine sehr komfortable Situation. Musste nichts machen, nichts investieren. Dem Tag viel gewonnen.
Ja, aber also ich sag mal so, 220 Kilometer mit einem 54er Schnitt zu fahren, das entspricht nicht meiner Komfortzone, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Ja, aber auf der anderen Seite musst du ja auch sehen, Radrennen finden nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der mentalen Ebene
statt. Ja, natürlich. Also sagen wir so, es war für ihn
Verhältnis. Die Moral beim Movistar wird extrem hoch sein, nach dem, was die auf der Etappe geschafft haben. Das hätte man so auch nicht erwartet und gut, Roglic, der wird wahrscheinlich recht souverän bleiben, aber Miguel Angel Lopez, die Astana-Mannschaft und auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die werden mit Sicherheit ja zum einen ein bisschen das Flattern bekommen und zum anderen auch ja mit ordentlich Wut im Bauch in die nächste Etappe gehen.
Das mit Sicherheit. Vielleicht machen wir da direkt weiter und gucken mal auf die heutige Etappe, was da uns so erwartet. Etappe heute. Wahrscheinlich stehen die Fahrer jetzt gerade schon am Start. Was kann ich? Nee, offizieller Start ist wahrscheinlich erst eine Stunde oder so.
12.40 Uhr oder so geht es los.
Ja, eine Stunde 10 noch. Heutige Etappe Nummer 19, also die vorletzte von Avila nach Toledo. Nee, Quatsch, das ist die Etappe morgen. Wir sind heute bei der Colmena Viejo nach Becerril de la Sierra. Was soll man sagen? Es sind vier Berge. Da gibt es kein Drumherum zu reden. Viermal Kategorie 1 Berg. Wie ich finde.
Ja, im Prinzip sind es nur zwei Berge, denn die werden jeweils von der anderen Seite nochmal gefahren.
Ah, okay. Ja, stimmt. Wenn man es weiß, dann sieht man es. Wenn man es weiß, dann weiß man es.
Wenn man es auf der Karte sieht, dann. Es ist im Prinzip, fahren die Anstiege jeweils von der anderen Seite nochmal hoch, sind dreimal erste Kategorie. Das sind jetzt nicht so die monstersteilen Anstiege mit 6,7% und teilweise 5%, 13 Kilometer auch nur. Aber die laden zum Attackieren ein und es geht im Prinzip ja auch am Anfang nur gut 20 Kilometer flach, bevor es dann den ganzen Tag nur rauf und runter ohne große Täler geht.
Mhm. Also und dann am Ende wieder mal eine, die Abfahrt ins Ziel und dann der letzte Kilometer ist dann doch nochmal so ein kleiner Stich, der durchaus da wehtun kann, die letzten 4 Kilometer bergauf.
Aber es ist im Prinzip die identische Etappe zu jener, die ich gerade erwähnt habe, 2015 Etappe Nummer 20 San Lorenzo del Escorial nach Cerres Sedilla, die auch mit 4 Einserbergen bestückt war und wo, ja, also man
welche,
hatte das
mal, auch welche Etappe 2015?
Etappe Nummer 20.
Ja, unterschreibe ich dir.
Man hatte das nicht mehr für möglich gehalten, aber Astana hat es an dem Tag geschafft, also so einen riesigen Druck aufzubauen, Leute in die Ausreißergruppe zu schicken und dann am letzten Berg kurz vor der Kuppe mit Landa anzugreifen, Aro hinterher zu schicken. Und Tom Dumoulin, der hatte auf der Kuppe einen Rückstand von 20 Metern, aber am Ende waren es Minuten, die er dann am Ziel verloren hat.
Ja, ja, stimmt. Ist genau im Prinzip die gleiche Etappe. Ja, was erwarten wir heute? Also nachdem...
Generell erwarte ich erstmal einen Sieg aus einer Ausreißergruppe.
Okay.
Also ich sag mal, dass Ausreißer durchkommen und ja, dass ich, also es kann natürlich sein, dass eine Mannschaft versucht schon am vorletzten Anstieg was zu bewegen mit einer taktischen Aktion, aber rechne ich jetzt nach dem Tag von gestern eher nicht damit, sondern eher darauf, dass sich dieser Großkampf der Favoriten auf den letzten Anstieg beschränkt.
Mhm. Aber da wird es dann, also so groß und so lang ist der Anstieg ja nicht, dass ich da jetzt mit riesigen, ne, und in der Abfahrt kann ein guter Abfahrer ja auch wieder reinholen.
Ja, aber die Summe macht es halt, wenn du diese drei Berge schon vorher in den Beinen hast, dann kannst du auch an diesem letzten Anstieg, der relativ gleichmäßig ist, viel, viel Zeit verlieren.
Mhm. Sind 14,7 Kilometer.
Wir wissen nicht, also es kann natürlich auch gut sein, dass, weil wir in derselben Gegend noch sind, nördlich von Madrid, dass auf diesen ersten 20 Kilometern das Rennen auch schon extrem nervös wird, aufgrund des Windes wieder, des Seitenwindes, und sich da vielleicht schon so eine ganz interessante Rennsituation herauskristallisiert.
Ja.
Dass beide Richtungen sind möglich, also dass es ein Rennen wird, dass sich bis zum Schlussanstieg so zuspitzt, oder aber dass es vielleicht schon von Anfang an wieder irgendwie total wild wird.
Mhm. Ich glaube, also natürlich, das Zuschauerherz sagt, ab Kilometer 1, erster Anstieg, Attacke von Pogacar und Lopez. Hinten die Movies gucken sich an und sagen, wir haben gestern so gearbeitet, jetzt lass die Jumbos mal arbeiten. Und wollen das, lassen die erstmal ziehen und wollen die dann nach, wenn mit 2-3 Minuten Abstand, steigen dann in die Nachführarbeit erst ein. Warte mal, was die Jumbos machen. Sowas möchte natürlich mein Fanherz sehen. Alleine, ich habe immer noch die Zahl 50er Stundenmittel für 220 Kilometer vor Augen. Ich glaube, die sind einfach heute alle tot wie ein Hund. Also alles andere wäre wirklich sehr, sehr, sehr bedenklich.
Die Helfer vielleicht schon, aber ich glaube, die Klassementskapitäne, die haben dann nach der Etappe gestern schon Blut geleckt.
Ja, Blutlecken finde ich in Bezug von Radsport immer ganz, ganz schwierig. Die haben den Blutbeuteln geleckt, meinst du? Ich glaube nicht, dass Lopez und Pogacar alleine am zweiten, also das wäre eine Nummer, wenn die heute am ersten oder zweiten Berg schon
kann natürlich sein, attackieren. Dass die irgendwie, also sie waren ja bis gestern Konkurrenten im Kampf um diesen Podiumsplatz, beziehungsweise im Kampf um Platz 2 auch noch gegen Valverde. Aber jetzt könnten sie natürlich zu Alliierten werden gegen die Movistar-Mannschaft. Es könnte aber auch möglich sein, dass sich eine Rennsituation ergibt, wo Astana, UAE und Movistar plötzlich zu Alliierten gegen Roglic werden, weil es ja mal irgendwie eine Schwäche zeigen sollte.
Ja, das wäre, ne, aber dafür muss das erstmal passieren. Und das hat er ja gestern bewiesen, dass er auch da alleine durchaus lang genug.
Aber er hat es ja selbst zugegeben, er hat einfach ganz viel Glück gehabt auf der Etappe.
Ja, das unbestritten.
In der Anfangsphase da hat man sich auf dem falschen Fuß erwischen lassen. Und das ist eigentlich ein Fehler, der dir nicht passieren darf, wenn du eine große Landesrundfahrt gewinnen
willst. Aber im Prinzip hat ja jeder von den Top-5-Fahrern oder Top-6 sogar großes Glück gehabt. Weil bei jedem.
Aber nichtsdestotrotz darf es dir nicht passieren.
Nee, natürlich nicht. Aber ein Defekt, ne? Also jeder von denen wäre bei einem Defekt einfach weg gewesen. Das muss man einfach so sagen. Hallo, bist du noch da, Thomas?
Ja.
Ja, klar. Okay, gut. Gerade, weil hier unterwelterartige Zustände sind, gerade auf einmal von einer Sekunde auf die andere, dachte ich, das Internet wäre auch weg gewesen. Also, heute Großalarm noch, Freitag.
Freitag, der 13.
Ja, wird eine Etappe.
Und Avila nach Toledo.
Ja.
Und es sind insgesamt 165,2 Kilometer. Es ist auf dem Papier. Ja, es ist keine reine flache Etappe, aber eine, die eine Ausreisergruppe taugen sollte oder eventuell auch einem Sprinter, der berghoch sprinten kann. Also so ein Philipp Gilbert vielleicht.
Wobei ich mir auch gedacht, gut, also das wird, ich glaube, am Freitag erwarte ich nicht zu viel. Das wird eine ruhige Etappe. Ja, und Samstag ist dann Arenas de San Pedro nach Plataforma de Grandos. Ja,
ist die letzte große
Möglichkeit.
Etappe vor Madrid und so spektakulär sieht es jetzt auch nicht aus. 190,4 Kilometer zwar, aber es geht auch den ganzen Tag nur rauf und runter. Aber dieser Erstkategorieberg, Puerto de Peña Negra, der ist schon bei Kilometer 154 erreicht, der Gipfel, sprich schon so gut 45 Kilometer vor dem Ziel. Und danach geht es immer so leicht wellig und nur noch seicht bergauf. Also wenn man da noch irgendwie was erreichen will, muss man spätestens 50 Kilometer vor dem Ziel angegriffen haben.
Ja, also wenn du an dem Tag, hängt natürlich jetzt von den Abständen ab, die sich heute ergeben. Also ne, ich glaube, dass, wie wir es schon mal bei einer anderen Etappe gesagt haben, wie Etappe 20 einzuschätzen, das wissen wir eigentlich erst am Abend von der Etappe 19. Aber an dem Tag all in. Ne? Also wenn du dann nochmal, ob du jetzt Dritter bei der Vuelta bist oder Vierter, das ist dann ja auch, naja, okay, für manche ist das ja schon wichtig, aber ob du jetzt Vierter oder Fünfter bist, das ist ja auch egal. Das heißt, alle von Platz 4, 5, 6 oder so werden hoffentlich in einer Allianz sehr früh angreifen und dann muss man gucken, was passiert und wie die Abstände vorher sind, ob an dem Tag überhaupt noch was, weil dann kannst du nicht mehr warten. Ne? Also da kannst du nicht mehr sagen, es kommen ja noch schwere Tage oder sonst was. Das ist der Tag.
Nee, weil auf diesen letzten 4 Kilometern mit 7% wirst du nicht mal so viel Zeit rausfahren können.
Nein.
Gut, falls es sich tatsächlich so darstellt, dass es nur um wenige Sekunden im Klassement geht, dann könnte man auch darauf lauern.
Ja, aber ne, was ich mal sagte, ne, was ich meinte. Das wissen wir erst am Abend von Etappe 19, ob es zu so einer Situation noch kommt, was ich irgendwie nicht wirklich glauben mag. Also das, klar, ne, hätte Roglic gestern eine Panne gehabt, dann würde das jetzt alles ganz, ganz anders aussehen. Und das kann auch morgen oder übermorgen passieren, aber wir hoffen mal nicht, dass die Vuelta durch so etwas entschieden wird. Aber was ich ganz wichtig finde, es ist doch nochmal eine, wie ich finde, nicht vorher zu erwartende Spannung reingekommen. Also diese ja, spannende Etappe gestern war nicht vorhersehbar.
Was mir generell bei Primoz Roglic auffällt, er zeigt doch öfter mal so, oder Jumbo Visma so Nervositäten, oder die machen einfach Fehler, die man so nicht erwartet, die so nicht passieren dürfen. Beim Giro, wenn wir uns daran erinnern, da war auch plötzlich der Mannschaftswagen, die waren pinkeln, wo Roglic diese Panne hatte. Und dann hat Roglic in der Abfahrt auch die Nerven da verloren, ist gestürzt und ist dadurch mehr oder weniger, das war der Anfang vom Ende von seinen Hoffnungen auf den Giro-Sieg. Und ja, gestern auch diese Unaufmerksamkeit, dann nicht diese Gruppe wegfahren zu lassen, das sind schon so alles so Dinge, wo man als Gegner doch die Chance sehen kann, den Hebel anzusetzen.
Mhm. Ja, und auch wenn, also ich habe jetzt nichts gegen den Herrn Roglic einzuwenden persönlich, ne? Ich möchte nur, dass es noch eine spannende Vuelta wird. Und zumindest haben wir jetzt ein paar Werkzeuge an der Hand, mit dem die Teams, wenn sie gemeinsam oder alleine auch stark genug sind, da ansetzen können. Ich bin gespannt.
Ich sage mal voraus, also so meine Einschätzung jetzt, wenn es so bleibt und Roglic keine großen Fehler macht, sollte er gewinnen. Aber das, der Kampf ums Podium, der ist ja voll entbrannt.
Ja. Und da wiederum auch weiß ich nicht, wie sehr sich Quintana und Valverde die Butter vom Butter am Brot gönnen. Und,
aber ganz interessant bei Movistar, man hat das jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass Quintana da so ein bisschen als taktische Waffe benutzt wird. In ein, zwei Bergetappen hatten wir das auch, dass Quintana gleich unten rein attackierte, um Druck auf die anderen auszuüben. Also da weiß man scheinbar, dass Quintana nicht so physisch so super in Form ist, was sich gestern wieder anders dargestellt hat. Und dass man ja diese Strategie schon mit Valverde so zurechtfährt.
Und es war ja auch in der Übertragung davon die Rede, dass Quintana sich geäußert hätte, eine Viruserkrankung, weswegen er nicht so kann, wie er will.
Aber was ich ja so bezeichnend finde, er hat ja selbst gesagt, das war eine Anti-Nairo-Etappe gestern, dass Quintana Degenkolb auf der Windkante abhängt.
Ja, ja, okay. Ja, Degenkolb habe ich gestern gar nicht wahrgenommen, gar nicht gesehen.
Nelle war auch zum Anfang mit drin in der Gruppe und dann ist er halt hinten rausgeflogen. Aber es zeigt sich so, dass Nairo Quintana sich doch da recht gut entwickelt hat. Früher haben wir immer gesagt, das ist seine große Schwäche, diese Etappen im Norden oder bei Wind. Aber jetzt bei Paris-Nizza und auch bei der Tour de France vorne auf den Windkanten.
Ja, ich meine, er lernt ja auch vielleicht noch im Alter dazu. Ne? Und vielleicht hat
aber
er jetzt
auch nicht so ein Fahrer mit 60 Kilo, der hängt da die Spezialisten ab.
Ja, also Aufmerksamkeit, vielleicht kann er die mangelnde Physis durch Aufmerksamkeit ausgleichen. Das scheint mir die einzige Erklärung für das zu sein, was da, wie es sich abspielt. Ich bin gespannt, also warten wir mal ab. Ich hoffe, dass ich heute Abend gucken kann und ansonsten nur Ticker lesen und Auto fahren heute. Das wird kein schöner Tag in der Hinsicht. Ich bin gespannt, was wir Sonntag sagen werden, wie es sich darstellt und wie es ausgegangen ist. Ich freue mich, ich bin schon sehr, 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 sehr. Und ich freue mich auch, ne, dass, also weiß ich ja, was wir hören, überhaupt interessant ist. Morgen fahren wir zwei eine Runde. Also da werde ich dich auch mal auf die Windkante nehmen.
So viel Wind gibt's hier nicht.
Ja, viel Wind werde ich einiges an Wind machen. Ne? Morgen werde ich dich auf die Windkante nehmen und dir dann mal ganz gepflegt das im Isartal das Hinterrad zeigen. So, da freue ich mich schon drauf. Was haben wir denn sonst noch hier zu bieten, damit wir mal hier weiterkommen, weil damit ich auch nach München fahren kann. Tour of Britain, da hat sich einer gezeigt mal kurz und hat einen Sprint angezogen. Wo man sich auch denkt, Mann, also der wäre gestern für diese Etappe vielleicht auch jemand gewesen, der den Sprint hätte da gut vollenden können.
Ja, es wäre interessant gewesen, wenn Mathieu van der Poel auch bei der Vuelta dabei wäre. Das ist nämlich auch so ein Spezialist für diese Windkanten und auch für solche Etappenfinals vor allem. Der hat bei der Tour of Britain auf der Etappe 4 war das eine ganz beeindruckende Leistung gezeigt. Und ja, Matteo Trentin unter anderem und dem Rest der Leute, die da anwesend waren, mal im Sprint einfach ein paar Sekunden zum einen abgenommen, aber auch einfach ja einen Sprint gezeigt, als würde er von einem Katapult losgelassen werden.
Oder als wäre der, kennst du das am Flughafen, wenn da diese Rollbänder sind, wo man drauf geht, weißt du, das Ganze noch zu beschleunigen, als wenn er auf so einem Rollband gestanden hätte und an dem normal oder auf dem Rollband gegangen wäre und auf der anderen Seite wären die normalen Menschen gehend gewesen. Also das war, ich glaube, wenn man sich irgendwann mal in 20 Jahren überlegt, wie hätte das ausgesehen, wenn ein Fahrrad einen zusätzlichen Motor gehabt hätte, dann kann man das Video auspacken. Nicht, dass ich das Mathieu van der Poel irgendwas unterstellen würde, sondern einfach nur so ist dann, könnte ein zusätzlicher Turbo wahrscheinlich aussehen. Ganz, ganz, ganz beeindruckende Geschichte, die da passiert
ja,
ist.
Ja, aber die Etappe, da war so ein bisschen eine Einstimmung auf die Weltmeisterschaften in Yorkshire, wie das so aussieht. Also wir kannten das ja schon von der Tour 2014, wo die da durch diese Hügel gefahren sind, durch diese grüne Landschaft in Yorkshire. Und das war ein sehr schönes Rennen. Also ich habe mir das den ganzen Nachmittag angeguckt und beeindruckend zu sehen, weil es auch die ganze Zeit ja so hin und her ging. Und da gab es dann auch so eine ganz lustige Szene, habe ich hinterher nicht mehr gefunden, leider. Da hat, das war von Dimension Data, einer aus dem Teamwagen heraus dem Kameramann so zwei, drei Gummibärchen hingereicht. Und dann hatte dem Motorradfahrer dieses Kameramotorrads auch, da wollte er so ein paar Gummibärchen nehmen und der Motorradfahrer hat dann die ganze Packung genommen und ist weggefahren.
Die Engländer, ein lustiges Völkchen dort im, auf der Insel. Naja, nicht in jeder Hinsicht gerade.
In Hinsicht auf die Weltmeisterschaften, wenn man mal so die belgische Nationalmannschaft anguckt, die haben Philipp Gilbert in Topform, ja, und noch ein paar andere Kandidaten dabei.
Das, ja. Aber die Niederländer mit Mathieu van der Poel.
Klar, die haben Mathieu van der Poel beispielsweise. Tom Dumoulin wird leider nicht mehr fit, aber bei den Belgiern, da ist halt noch ein Greg van Avermaet da, da ist noch ein Wout van Aert, der wird nicht dabei sein. Aber noch zum Beispiel, wen haben wir noch? Remco Evenepoel.
Auf den wollte ich jetzt gerade auch noch hinaus, ne? Wird gespannt, welches Rennen er fährt. U23 oder die Herren direkt?
Nee, der wird bei den Herren starten.
Okay.
Ja, und das wird ein sehr interessantes Duell zwischen, im Prinzip, ich rechne mal damit, Gilbert, Van der Poel, Evenepoel und
Valverde, wenn er noch kann.
Valverde, genau.
Ja. Ja. Also könnte interessant werden. Wird ein schöner Tag, glaube ich, den wir uns da machen können. Aber wann ist die WM? Ich habe den Termin gar nicht im Kopf. Irgendwann so Anfang Oktober, ne?
Nee, schon Mitte, Ende September.
Wir haben ja jetzt Mitte September. Warte mal. Wo haben wir denn? UCI World Tour, UCI World Championships, da haben wir es doch.
28.09.
Ja, 28.09. genau.
Das Frauenrennen und 29.09. ist es.
Ja, rund zwei Wochen noch. Ja. Ja, gut, zwei Wochen noch, da kann auch viel passieren. Da kann ich ja noch so mancher was holen. Machen wir noch Sonstiges, würde ich sagen. Das war, was du da so zusammengetragen hast. Lustig auch, wo du gerade meintest, hier mit Motorrad und so weiter, du nur kurz erwähnt. Ich hatte das gestern noch bei der Übertragung gesehen, du hast es auch hinterher gesehen, hast mir das geschickt. Der Streckenposten bei der Vuelta, der einfach umgekippt ist. Ich habe gar nicht gerafft, warum. Der ist einfach umgekippt auf einmal, ne? Also er hat sich gedreht. Ich habe
im Moment auch im TV-Bild überhaupt nicht begriffen, warum ist der da jetzt auf die Straße gepurzelt.
Ja, wie so ein Pirelli-Männchen, einfach umgefallen. Also, naja, wenn du mittags in Spanien schon mal das Rotweinchen auspackst, dann kannst du schon mal als Streckenposten, es ist langer Tag, es ist langweilig, die Sonne scheint dir auf den Kopf. Ne, und dann hast du mal gerade irgendwie 10 Sekunden, in denen die Fahrer an dir vorbeirauschen. Ja klar, Rausch gehört dann zusammen und zack, liegst du auf dem Rücken. Sehr schönes Bild. Was haben wir denn unter Sonstiges? Als erstes haben wir, dass Walscheid vom Team Sunweb weggehen wird. Haben die Spatzen schon so ein bisschen von den Dächern gepfiffen? Wird jetzt gehen zu Dimension Data. Bin gespannt. Also ist so ein, wie soll man sagen? Ja,
schade.
Der
Wechsel zu einem, also ich will jetzt da nicht schlecht über die Mannschaft Dimension Data oder NTT, wie die im nächsten Jahr heißen werden, reden, aber es ist gefühlt das Schlusslicht der World Tour und von einem der ambitioniertesten Mannschaften zu einem Schlusslicht zu wechseln.
Ja. Und beim Team Dimension Data, ne, ist jetzt auch Rolf Aldag jetzt so irgendwie still, heimlich, klammheimlich oder ohne großes Tatam ausgeschieden. Das heißt, der ist da auch nicht mehr im Boot. Wo ich zuerst noch dachte, ja, okay, deutscher Ansprechpartner, ne, vielleicht das auch gar nicht so schlecht, aber der ist jetzt auch weg. Ich weiß gar nicht, was mit Mark Cavendish ist.
Ne, der wird wechseln. Wahrscheinlich ja. Zu Bahrain Merida.
Ah, okay. Ne, also wird jetzt da natürlich ein Sprinterplatz frei, aber komische Geschichte. Weiß ich noch nicht so genau, was das bedeutet. Aber vielleicht kommt da auch irgendwie eine junge Truppe, die sich da zusammenbildet, und zu verlieren haben sie nichts. Das muss man einfach mal so sagen. Wo wir bei Vertragsverlängerungen oder Vertragsgeschichten sind. Das war absehbar, aber jetzt ist es quasi in trockenen Tüchern. Primož Roglič bleibt bei Team Jumbo. Hast du gestern diesen Spot gesehen? Oder dieses Video, was, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, Team Jumbo oder wer auch sonst, das fand ich wirklich nett gemacht. Also wo irgendwie, ich glaube, der Manager von Roglic da am Telefon die ganze Zeit durch die Gegend läuft und andere und Anrufe bekommt von irgendwelchen Sportarten. Ja, hier von so einem Dartspieler, von einem Fußballspieler und von dem und dem und dem und dem.
Die selbst, ja, haben das gemacht.
Bitte?
Die Mannschaft selbst hat das
ja
gemacht.
Ja, also es riefen dann alle möglichen Sportarten an, aber jetzt nicht doch nochmal die Sportart wechseln will und so. Und dann am Ende des Spots hat dann Roglic quasi verkündet, ja, alles klar, hier eine Verlängerung und so weiter. Fand ich eine schöne, also fand ich mal eine andere Art und Weise, sowas bekannt zu geben. Und der Aufwand wird jetzt wahrscheinlich gar nicht so gering gewesen sein, weil den ganzen anderen Sportler oder wichtigen Menschen da hinzubewegen. Andererseits, die dann einfach schnell zusammenschneiden. Ich glaube, das hättest du auch noch an einem Vormittag machen können.
Ja, muss nur einer drehen.
Ja, genau. Ne, fand ich eine nette Sache. Also er bleibt jetzt dort und ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube sechs.
Es wurde bis 2023 und es wurde ja mal kolportiert mitten in der Saison, dass er jetzt das Team verlassen würde, weil Tom Dumoulin kommt, aber hat sich dann doch wieder scheinbar die Meinung geändert.
Ja, also die können sich auch zusammenraufen. Ich glaube nicht, dass sie sich da gegenseitig im Weg stehen werden. Im Gegenteil. Ich glaube, dass ich das gut ergänzen könnte. Es scheinen mir beides Mannschaftssportler zu sein und schaue ich mir interessiert an. 6 Monate Knast für Vinokurov. Das hinterlässt mich ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein. Also.
Ja, also es geht um das Rennen von Lüttich, Bastogne Lüttich von 2010 und wir haben ja schon mehrmals über diesen Fall berichtet, dass dort in einem Zivilprozess in Belgien ermittelt wird, ob dieses Rennen gekauft wurde. Und das hat sich jetzt ja, gefühlte 10 Mal hinausgezögert, irgendwie, dass da ein Verhandlungstermin gefunden wird. Aber das Plädoyer der Staatsanwaltschaft bekannt, die für beide jeweils 6 Monate Haft fordern. Und am 8. Oktober soll da ein Urteil gefällt werden.
Finde ich.
Ist natürlich schwierig, sowas zu beweisen, weil diese E-Mail mit dem Zahlungsverkehr soll es wohl geben, aber sowohl Kolobnev als auch Vinokurov verweisen darauf, dass dieses Geld für einen anderen Zweck bestimmt war und da das so zu beweisen, justiziabel, wasserdicht, dass es wirklich dafür gewesen ist, dieses Rennen zu gewinnen, stelle ich mir schwierig vor.
Ja, und das ist eine Geschichte, die gibt, also das Rennen verkauft werden oder verschoben werden, das gab es doch schon immer. Also ich möchte, mir hat mir ein Rennveranstalter erzählt, dass nach der Zieldurchfahrt der Sieger zum Dritten gegangen ist oder zum Zweiten. Dieser Zweite oder Dritte war tief traurig und war wütend wie sonst was. Und dann ist der Sieger zu ihm gegangen und hat gesagt, wie, du wolltest gewinnen? Ja, dann sag doch was, das hätten wir doch regeln können. Ja, hat mir der Veranstalter dieses Rennens so erzählt. Die Namen habe ich jetzt bewusst verschwiegen. Ja, wir wissen, mir wurde mal die Geschichte erzählt, dass auf einmal der Ferrari von Tom Boonen bei einem anderen Fahrer auf dem Hof stand. Der hat sich nicht verfahren oder es war nicht Michael Knight und sein Kid ist selber dahin gefahren. Ne? Also das selbstfahrende Auto gab es zur damaligen Zeit auch noch nicht. Also sowas gab es immer, wird es immer geben und ist natürlich etwas, was wir uns als Fans nicht vorstellen wollen. Aber die Realität sieht nun mal so aus, ja, wenn es um Profisport und wenn es um Geld geht. Und deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen das ist nichts, was wir wollen, aber das wird auch. Wer bescheißen will, wird immer irgendwie einen Weg finden. Die Frage ist nur, taucht es auf? Wird es irgendwann mal aufgehen
aber
oder nicht?
Aber interessant, dass sich da jetzt mal eine Nicht-Sportinstanz dem annimmt, also eine staatliche Organisation und da mal durchgreift. Und nur so kann es ja besser werden.
Ja, klar. Also oder so kann es zumindest denjenigen, die betrügen wollen, signalisiert werden, pass mal auf, wir kriegen das mit, wir wissen das und wir tun was dagegen.
Ne, aber die Dinge, wie gesagt, die Dinge, die im Sport schieflaufen, da wird immer vorgegaukelt, dass es die sportlichen Instanzen sich dafür eine Zuständigkeit haben, aber die schaffen es halt selbst nicht, diese Dinge zu regulieren, weil da verschiedene Interessenskonflikte bestehen. Aber wenn dann mal irgendwie was passiert oder sich was tut, dann ist es in der Regel durch externe Staatsanwälte und Leute, die von staatlichen Institutionen da drauf schauen.
Ja, oder sowas wie wie so eine Steuergeschichte, ne? Also bei Verbrechen grundsätzlich, ne?
Die dann gerne klar, aber generell würde ich halt mal diese ganze Sportgerichtsbarkeit so ein bisschen in Frage stellen.
Ja, und auch die Verbände, die dahinter stehen. Ne? Mir hat jemand mal, der beim, wo ist dieser Sportsgerichtshof? Ist der in Belgien? Gibt es da einen oder in den Niederlanden?
In Lausanne.
Ja, gibt es aber nicht einen auch in den Niederlanden oder Belgien? Weiß ich nicht, der zumindest dort gearbeitet hat und So manche Sperre oder so manche Verletzung, die komischerweise dann genau 3 oder 6 Monate dauert, auch zum Beispiel im Tennissport, dann vielleicht auch mal so Sachen sind, wo dann ein Verband sagt, pass mal auf, willst du nicht mal eine Zeit lang kurz Päuschen machen, bevor es an die große Glocke gehängt wird. Also das ist ja überall so im Profisport, machen wir uns nichts vor. Wir hatten vor 2 Sendungen, glaube ich, noch darüber gesprochen, was mit Rohan Dennis eigentlich ist. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe irgendwie, stand auf einmal im Raum und irgendjemand hat ihm wahrscheinlich Bescheid gesagt, dass wir darüber gesprochen haben und gerne noch etwas dazu wüssten. Und ja, auf einmal meldet sich Rohan Dennis dann. Also kurios. Auf einmal, wie aus dem Nichts. Und ich sag mal so, also es geht einerseits darum, dass er sich wieder meldet und bei der WM starten möchte. Aber zum eigentlichen Vorfall, also was jetzt genau dazu geführt hat, dass er so ausgestiegen ist, er tut das in diesem Interview so ein bisschen ab, als wäre das eigentlich jetzt gar nichts Großes und dass das überhaupt so hochgehängt würde. Und er hat sich jetzt von Twitter verabschiedet, weil da seine Frau schon benachrichtigt wurde, dass sie sich doch mal melden soll und so weiter. Ich fand das ein komisches Interview, weil eigentlich war es eins der nichtssagenden Interviews. Also ganz, ganz.
Er hat total darum den heißen Brei geredet. Ne? Also so ein bisschen, ja, er wollte mal wieder in die Öffentlichkeit was tun oder was sagen, aber im Prinzip hat er nichts gesagt.
Genau, das war alles so bla 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 bla. Ja, nee, war gar nicht so schlimm und alles schon gut und.
Aber es lässt so ein bisschen durchblicken, was ich vermute, dass er einfach mentale Probleme hat und dass die auch einfach dazu geführt haben, zu diesem Ausstieg.
Er ist ja schon mal mitten in der Saison von einem Team zum anderen gewechselt, ne? Und ich weiß nicht mehr wo und wer, aber irgendwer hatte dann auch schon mal gesagt, ne, der muss halt seine, auf Englisch klingt das ja immer dann viel schöner, dass er hier irgendwie seine Dämonen in den Griff bekommen muss, ne? Er scheint wohl da irgendwie ein Problem zu haben, sei es mit Frustration umzugehen oder womit auch immer umzugehen. Auf jeden Fall scheint er da eine kurze Zündschnur zu haben. Und ja, ne, also er ist ein Fahrer, der durchaus seine Talente hat und seine Leistungen in Situationen abrufen kann, aber ich übertreibe jetzt bewusst, ein Stinkstiefel in der Mannschaft ist halt ein Stinkstiefel in der Mannschaft, ne? Und das, egal wie gut er ist, das kann halt dann immer dazu führen, dass es halt nicht ganz so rund läuft. Also, nee, ich bin gespannt.
Ja, also er will auf jeden Fall jetzt bei den Zeitfahrweltmeisterschaften versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Und muss man natürlich mal sehen, weil er jetzt da irgendwie auch gesagt hat, er kann dann nur mit dem Equipment von der australischen Nationalmannschaft starten. Normalerweise ist ja im Zeitfahren kommt es dann schon darauf an, dass du halt 100%ig auf dich abgestimmtes Material hast.
Mhm. Ja, ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, was die Australier ausgestattet sind. Sonst, aber ich hoffe mal, dass er noch irgendwie ein Zeitfahrrad da rumstehen hat. Und ich bin gespannt. Ne? Also ich weiß nicht, ich mag ihn ja eigentlich irgendwie, aber ich weiß nicht, ob ich ihn gerne im Team hätte.
Sportlich gesehen hat er einen großen Sprung nach vorne gemacht. Also er ist Zweiter der Tour de Suisse geworden in diesem Jahr und hat sich da auch in Richtung Rundfahrten ganz gut verbessert. Aber ja, schade, dass das dann so bei der Tour eskaliert ist.
Ja, naja, komische Geschichte. Und halt mit 29, ne, also er hätte jetzt eigentlich noch, sagen wir mal, 6, 7 gute Jahre bestimmt vor sich haben können, ne? Aber jetzt, also nächstes Jahr geht ja sein Termin, sage ich schon, sein Vertrag noch. Aber wie es dann weitergeht, also als Team Bahrain Merida müsste der, also für mich als Teamchef müsste der nächstes Jahr schon wirklich eine sehr, sehr tolle Leistung aufs Papier bringen, damit ich den weiter beschäftige. Ne? Und wie gut er dann einen Anschlussvertrag irgendwo anders bekommt, ist jetzt auch mal auf dahingestellt. Das ist ja jetzt auch nicht direkt klar, dass da die, wie soll man sagen, die Bewerber, die Teams da auf der Mappe stehen. Letzte Meldung noch. Schachmann Maximilian sagt die WM ab.
Ja, schade. Also er hat eigentlich noch darauf gehofft, nach der Verletzung wieder fit zu werden, aber jetzt ist er dann nochmal krank geworden, hat einen Infekt gehabt und das hat ihn so weit zurückgeworfen in der Vorbereitung, dass es für ihn keinen Sinn macht, dann irgendwie mit 70% oder so bei der WM am Start zu stehen.
Was ich jetzt irgendwie 2 Wochen vorher schon, oder von wann ist die Meldung? Ist die von, steht das hier? Ja, vor 24 Stunden, ne? Was ich jetzt so, wir haben heute den 11., 29, so 2,5 Wochen vorher finde ich das schon, krasse Aussage. Also ich meine, klar, hast du vielleicht noch eine Verantwortung bei einem WM-Rennen anders als woanders, dass du gegebenenfalls jemanden nachnominieren kannst. Aber da muss er ja schon wirklich tief ins Tal gefallen sein, dass er jetzt 2,5 Wochen vorher schon sagt, nee, das wird nichts mehr.
Ja, aber er ist halt einfach krank geworden und dadurch, ansonsten hätte es ja wahrscheinlich noch geklappt.
Ja. Ja, ich denke mir immer, ha, vielleicht klappt es ja irgendwie noch, aber andererseits ist es natürlich auch vernünftig, dann zu sagen, nee, bei mir nicht, wenn das vielleicht irgendjemand anders nachnominiert werden kann. Cool. Ja, schade. Also ich weiß nicht, wann es wieder zu so einem Kurs kommen wird, ne, dass er da irgendwie so eine Chance wiederbekommt. Das kann ja dauern.
Ja, aber es ist sehr vielseitig. Also solche Parcours gibt es ja bei der WM häufiger. Das wird mit Sicherheit nicht seine letzte Chance
Nee,
gewesen sein.
das glaube ich auch nicht. Ne? Dafür ist er ja definitiv noch jung genug, dass er da noch die ein oder andere WM fahren wird. Aber schade, so sieht man auch das deutsche Meistertrikot nicht beim Straßenrennen, was ja auch immer, finde ich, eine schöne Sache ist. Bin gespannt. Aber man ist ja auf so vieles gespannt. Erstmal bin ich gespannt heute auf die Vuelta. Ich will jetzt erstmal die Vuelta zu Ende bringen. Also ich bin wirklich, wirklich, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte, ob ich letztes Jahr bei der Vuelta so mitgefiebert, mitgegangen bin, so gut informiert war. Klar hat das auch immer damit zu tun, dass man sich ja im Zuge auf die Vorbereitung, in der Vorbereitung auf die Sendung jetzt so ein bisschen mehr als sonst vielleicht damit beschäftigt, aber ich.
Ja, aber wir sagen ja oft, die Vuelta ist langweilig, aber sie bietet oft diese Momente oder diese Etappen wie gestern, die weder bei der Tour noch beim Giro irgendwie vorhanden sind, wo einfach das Rennen komplett außer Kontrolle gerät und was sich so jeder Radsportfan insgeheim erhofft und weshalb man auch so Radsport liebt, das hatte so ein bisschen Klassikercharakter.
Auf jeden Fall. Also das war gestern eine Etappe, die habe ich bei keiner Rundfahrt in der Form oder schon seit sehr langem nicht mehr gesehen. Und wer weiß, vielleicht steht uns ja heute nochmal sowas bevor. Wann wird es erst am Ende des ganzen Wissens? Juti, das war jetzt eine schnelle, kurze Folge. Danke, Thomas, dass du dir trotzdem für diese schnelle Runde hier durch den Radsport die Zeit genommen hast. Ich
Gerne.
hoffe, ich hoffe, du hast heute Abend nochmal Carboloading. Oder am besten, also da ich ja weiß, dass ungefähr der Unterschied zwischen uns so ist wie, fällt mir ein, keine Ahnung, wenn Primož Roglič und Valverde gegeneinander Skispringen gemacht hätten, so wird sich das morgen ungefähr darstellen und du bist Roglič und ich Valverde. Vielleicht gehst du heute Abend nochmal tanzen oder so und bringst mir ordentlich die Laktatwerte durcheinander, sodass ich morgen nicht ganz so schlecht auf dem Rad aussehe. Ansonsten wünsche ich dir und allen Hörerinnen und Hörern ganz viel Spaß bei der Vuelta die nächsten 1, 2, 3, 4 Tage noch. Und bedanke mich wie immer heute ganz kurz für alle Unterstützung, die ihr uns gibt. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Ciao.